Deutschlandfunk Kultur Weltzeit.
In Bulgarien wird am kommenden Sonntag zum dritten Mal innerhalb eines Jahres das Parlament gewählt. Seit dem Sommer 2020 kommt das Land nicht zur Ruhe. Damals demonstrierten dort Menschenmassen gegen Korruption, fehlende Gewaltenteilung und mangelnde Pressefreiheit. Am 4. April 2021 sollte sich das dann ändern mit der ersten Parlamentswahl.
Corona-Krisenmanagement und Korruptionsskandale haben die Regierung in Verruf gebracht. Die Wahl gilt daher als Abstimmung über Ministerpräsident Borissow.
Erneut ist in Bulgarien die Bildung einer Regierung gescheitert. Staatspräsident Rumen Radev setzte für den 14. November erneut vorgezogene Neuwahlen an.
Ich bin Margarete Wohlan und das, was Sie gerade hörten, war die Kurzfassung der politischen Ereignisse seit April dieses Jahres. Was hier nicht erzählt wurde, ist, die Menschen sind müde und frustriert. Sie glauben nicht mehr so richtig an einen Wandel. Deshalb hat Rainer Breuer 3 Menschen ausgewählt, stellvertretend für viele, viele Frustrierte dort und sich ihre Geschichten erzählen lassen. Denn wenn man ihnen zuhört, lernt man das Land kennen.
Ein durchdringendes Geräusch, das in den letzten Wochen allzu vertraut geworden ist. In der bulgarischen Hauptstadt Sofia jagen die Krankenwagen von einem Einsatz zum nächsten. 510 Anrufe gehen in einer 12-Stunden-Schicht bei der Notrufzentrale ein, bestätigt die Pressesprecherin der Leitstelle Katja Sungarska in einer Nachrichtensendung. Das sei im Vergleich zu anderen Zeiten dramatisch viel. In der Europäischen Union belegt das Land derzeit den traurigen ersten Platz bei der Mortalitätsrate unter Covid-Patienten. Das Johns Hopkins-Institut listet Bulgarien bei der allgemeinen Sterblichkeit auf 100.000 Menschen sogar weltweit auf Platz 1. Der Arzt für Allgemeinmedizin Georgi Mindov berät einen Patienten am Telefon. Er solle zum nächsten Impfzentrum gehen. Dort gäbe es bestimmt BioNTech-Pfizer-Dosen. Er habe diesen Impfstoff nicht vorrätig in der Praxis. Die Lage sei zurzeit kompliziert und schwer.
Schauen Sie sich die Listen an. Diese hier ist von letzter Woche, als wir einen Höhepunkt bei den Infektionen erreicht haben. Jetzt wollen auf einmal alle geimpft werden. Wo waren Sie bis jetzt, frage ich mich. Ein Monat lang hatte ich keinen einzigen Patienten, der sich für eine Corona-Impfung anmelden wollte. Seit August hatte ich nur einen einzigen Freiwilligen. Jetzt wollen alle. Einige wollen sogar die dritte Spritze.
In die Impfzentren der Hauptstadt kommen inzwischen mehr Impfwillige. Die Nachrichten von steigenden Corona-Zahlen und Krankenhäusern am Limit haben viele zum Nachdenken gebracht. Und dennoch sind nur etwa 20% der Bevölkerung ab 12 Jahren in Bulgarien vollständig geimpft. Es ist die niedrigste Impfquote in der gesamten EU. Auch hier belegt Bulgarien einen traurigen letzten Platz.
Das ärmste Land mit dem niedrigsten Lebensstandard, aber mit der größten Ablehnung. Das ist ein selbstmörderisches Verhalten der Menschen hierzulande, die mit ihren Taten die europäischen Werte ablehnen und gegen alles sind, was wir machen, was die anderen EU-Länder machen.
Sagt Georgi Mindov. Verschwörungsideologien finden in einem Land mit schwachem Rechtssystem und einer unkritischen Medienlandschaft einen fruchtbaren Nährboden. Die Bulgaren haben ein gestörtes Vertrauen zu Politikern und Institutionen. Hinzu kommt ein desolates Gesundheitssystem, das auf die Covid-Krise nicht vorbereitet war.
Das größte Problem ist, dass uns das Personal fehlt. Die Krankenhäuser ächzen. Niemand will diesen Job machen. Nur etwa 5-6% des Bruttoinlandsprodukts wird in das Gesundheitssystem investiert. So wenig bedeutet der Regierung das Leben der Menschen hier. Nichts ist hier europäisch. Die Medikamente nicht, die medizinischen Geräte nicht. Und deswegen verzeichnen wir diese hohe Sterblichkeit nicht nur jetzt in Covid-Zeiten. Schon vor Corona belegten wir diese Plätze.
Georgi Mindov arbeitet seit über 25 Jahren als Arzt. Seit 2000 hat er seine eigene Praxis in einem Außenbezirk von Sofia. In den letzten Jahren hat er viele Kollegen gehen sehen. Nicht nur die jungen Mediziner würden Bulgarien verlassen, sagt er. Selbst in seinem Alter entscheiden sich Ärzte samt Familien, im Ausland ihren Beruf auszuüben. Er hat sich entschieden, hier zu bleiben und offen auf die Missstände im Gesundheitswesen aufmerksam zu machen. Derzeit ist er auch Vorsitzender des Zusammenschlusses der Allgemeinärzte in Sofia. In dieser Funktion wird er oft in Fernsehsendungen eingeladen. Frühzeitig warnte er vor der vierten Corona-Welle und den Folgen für Bulgarien.
Es war erwartbar. Alle Mathematiker haben gesagt, dass die Lage sich verschlechtert. Eigentlich muss man Maßnahmen 14 Tage vor dem absehbaren Peak treffen. Ich war der Erste, der vor 2 Wochen in einer Sendung Alarm geschlagen hat. Wir bräuchten wieder einen Lockdown.
Von einem Lockdown ist auf den Straßen Sofias wenig zu spüren. Zwar sind einige Schulen und Uni-Veranstaltungen in den Online-Unterricht gegangen, doch die Cafés sind gut besucht, die Metro voll. In einer Stadt in Zentralbulgarien, in der ein Einkaufszentrum wegen nicht eingehaltener Corona-Maßnahmen schließen musste, demonstrieren sogar Menschen mit patriotischen Flaggen und ohne Masken. Für ein freies Bulgarien steht auf den Transparenten der Protestierenden. Die Stimmen gegen einen Lockdown werden immer lauter im Land. Umso zögerlicher reagiert die Politik auf diese Krise. Die Interimsregierung wirbt zwar für eine Impfung, lehnt aber einen breiten Lockdown ab und schiebt wichtige Entscheidungen vor sich her. Doch die Kritik daran in den Medien hält sich in Grenzen. Das hat mit ihrer Rolle zu tun. Auf dem diesjährigen Reporter ohne Grenzen-Index für Pressefreiheit liegt Bulgarien auf Platz 112 von 180. Beim EU-Beitritt 2007 lag das Land noch auf Rang 51. Wie kam es zu diesem drastischen Fall? Eine Antwort finde ich am Institut für Medien und Kommunikation an der neuen bulgarischen Universität in Sofia. 17 Studenten und Studentinnen lernen 3 Wochen lang hier Videodreh und Schnitt. Am heutigen Tag schneiden sie ihr Material. Der Kurs wird von 3 erfahrenen und in Bulgarien bekannten Journalisten geleitet. Alle 3 arbeiteten für große Medien und moderierten zuschauerstarke Sendungen. Doch sie wurden unbequem, unangepasst, stellten zu viele Fragen, bis ihnen allen gekündigt wurde.
Das Katz-und-Maus-Spiel hat mehrere Jahre gedauert. Es gab nie einen objektiven Grund für meinen Rausschmiss, keine Anmerkungen zu meiner Arbeitsdisziplin oder zu den Reportagen, die ich gemacht habe. Aber mit der Zeit engte sich das Spektrum von Themen ein, mit denen ich mich beschäftigen durfte. Dann hat ein neuer Eigentümer den Fernsehkanal übernommen. Schließlich meinte er, ich sei zu teuer. Es war ein formaler Grund für meine Entlassung. Ich wurde nie gefragt, ob ich vielleicht bereit wäre, für weniger zu arbeiten. Ähnliches passierte mit anderen Kollegen.
Erklärt die Investigativjournalistin Miroljuba Benatova. Seit 28 Jahren ist sie im Beruf und zählt zu den bekanntesten in ihrer Branche. Sie leitete mehrere Investigativformate bei 2 der größten Medienhäuser in Bulgarien. Doch dann wurde sie abgesetzt. Als ihre Stimme verstummte, entschied sie sich für einen ungewöhnlichen Schritt. Miroljuba Benatova wurde Taxifahrerin.
Ich mag den Beruf des Taxifahrers, weil er nah an dem eines Reporters ist. Du musst ein sehr guter Zuhörer sein, was ich auch bin. Auf der einen Seite habe ich diese Zeit wie eine Therapie für mich genutzt. Auf der anderen wollte ich die Geschichte einer Journalistin erzählen, die eigentlich keinen Grund haben muss, als Taxifahrerin zu arbeiten. Es sei denn, etwas läuft ganz schief in diesem Land. Mein Diensttelefon, auf dem ich Bestellungen annahm, endete auf die Nummer 111. Das war der Platz, den Bulgarien letztes Jahr, als ich Taxi gefahren bin, bei Reporter ohne Grenzen belegte.
Eine Symbolik, mit der Miroljuba Benatova aufrütteln wollte. 1 Jahr später rutschte Bulgarien dann noch tiefer auf der Rangliste. Und dafür gibt es mehrere Gründe. Reporter ohne Grenzen begründete es damit, dass einige wenige Unternehmer einen Großteil der Medien besitzen und die Redaktionslinie in enger Abstimmung mit führenden Politikern bestimmen würden. In vielen Fällen würden verschlungene Geschäftsmodelle und Mittlerfirmen Klarheit über die Besitzverhältnisse verhindern, so der Bericht. Zudem erkaufe sich die Regierung über staatliche Zuschüsse, finanziert vor allem aus EU-Mitteln, loyale Berichterstattung. Unabhängige Medien wie die Online-Plattform Bivol würden durch Justizschikanen wie Steuerverfahren, Verleumdungsklagen oder horrende Bußgelder drangsaliert. Kritische Medienschaffende auch durch Schmutzkampagnen und Gewalt. Das bestätigt die Journalistin Miroljuba Benatova.
Es ist sehr kompliziert in Bulgarien. Weil hier Gott sei Dank kein Journalist ermordet wurde, ist es schwer, die Geschehnisse in der Medienlandschaft für Außenstehende zu erklären und diesen schlechten Rang zu verdeutlichen. Die Gründe liegen unter der Oberfläche. Die Mechanismen der Zensur sind sehr pervers. Ein Großteil besteht darin, keine Antworten zu bekommen. Selbst Gerichtsbeschlüsse zum Zugang zu Informationen werden nicht anerkannt. Es gibt Institutionen, die diese Gerichtsbeschlüsse schlicht ignorieren und keine Informationen liefern. Dazu kommt, dass wir Absagen zu Interviewanfragen kriegen. Der Journalismus ist ja kein Monolog. Du willst jemandem die Fragen stellen, doch keiner will sie beantworten. Das Fehlen von Antworten und die Missachtung des Zugangs zu Informationen sind sehr starke Mechanismen der Kontrolle über die Journalisten hierzulande.
Der Hoffnungsträger, die Partei Es gibt so ein Volk des Entertainers und Musikers Slavi Trifonov, hat sich selbst ins Abseits manövriert. Nach dem Motto, entweder es läuft so, wie ich sage, oder gar nicht, präsentierte Slavi Trifonov bereits einen Tag nach den Wahlen im Juli sein komplettes Team für eine Minderheitsregierung. Das kam vor allem bei den beiden kleineren Parteien, die ihn eigentlich unterstützen sollten, nicht gut an. Demokratisches Bulgarien und Steh auf Bulgarien, wir kommen, rückten von Trifonov ab. Nun droht dem ehemaligen Spitzenreiter Es gibt so ein Volk ein bitterer Absturz bei den kommenden Wahlen, die der bulgarische Präsident für den 14. November anberaumte. Nun ist ein neuer Hoffnungsträger am politischen Horizont aufgetaucht. Die Partei Wir setzen den Wandel fort, geführt vom sogenannten Harvard-Duo Arsen Vasilev und Kirill Petkov. Die beiden Absolventen der Prestige-Uni gehörten einige Zeit der Übergangsregierung an und erzielten einige Erfolge. Petkov hat als Wirtschaftsminister Missstände bei der staatlichen Entwicklungsbank aufgedeckt. Vasilev forderte als Finanzminister bei großen Konzernen, die bisher unter dem Schutz der Regierung standen, ausstehende Steuern ein. Das machte sie in der Bevölkerung populär. Also entschieden sie sich, eine Partei zu gründen und bei der dritten Wahl mitzumischen. Der Rechtswissenschaftler und Analyst Ivan Bregov sieht darin und in den anderen kleinen Parteien, die sich nach den Massenprotesten im vergangenen Jahr gebildet haben, eine Chance für Veränderung in Bulgarien. Sie alle versprechen in Bulgarien einen radikalen Bruch mit dem korrupten System. Das sei notwendig, so Bregov. Sein Urteil über die langjährige Herrschaft von Boyko Borisov und seiner GERB-Partei fällt hart aus.
Die Korruption in Bulgarien der 90er und die von heute sind zwei verschiedene Sachen. Die Regierung der GERB-Partei hat es geschafft, die Korruption zu zentralisieren. Jeder noch so kleine Beamte in der Provinz war von dem Minister abhängig. GERB hat die Korruption zu einem Parallelstaat ausgebaut. Wenn Sie etwas in Bulgarien erreichen wollen und Sie sind kein ausländischer Investor, dann klappt es nicht so einfach. Das ist das Erbe der letzten 10 Jahre, eine mit den Jahren entstandene Praxis.
Seit dem EU-Beitritt des Landes legt die EU-Kommission in regelmäßigen Abständen Berichte über die Entwicklungen bei der Justizreform und der Korruptionsbekämpfung vor. Die Empfehlungen werden dankend angenommen und meist stillschweigend umgangen. Der Rechtswissenschaftler am Unabhängigen Institut für Marktwirtschaft in Sofia, Ivan Bregov, sieht aber auch die EU in der Verantwortung. Sie habe die langjährige Regierung von Boyko Borisov unterstützt. Dessen Kontakte zur Europäischen Volkspartei hätten ihm geholfen, aber auch das Stillschweigen der deutschen Regierung. Auf die EU sei kein Verlass. Es müssen strukturelle Reformen her, vor allem des Rechtssystems. Speziell das Amt des Generalstaatsanwalts müsse radikal verändert werden. Über mir ist nur Gott, pflegte ein ehemaliger Generalstaatsanwalt zu sagen. Daran erkenne man, wie intransparent und hierarchisch dieses Amt ist, das in der Bevölkerung als Schutzschild für Politiker und nicht als eine Instanz zur Aufsicht des Rechts wahrgenommen wird.
Der Fehler liegt im System, weil die bulgarische Generalstaatsanwaltschaft in all den Jahren nicht reformiert wurde. Der Posten ist ein Überbleibsel aus der kommunistischen Zeit. Früher war die Generalstaatsanwaltschaft Teil der Gerichte. Das war eine Garantie, dass die Rechtsstaatlichkeit gewahrt bleibt. Aktuell verhindert die Generalstaatsanwaltschaft, dass gegen Korruption vorgegangen wird. Im Gegenteil, sie fördert sie.
Die Proteste im vergangenen Jahr richteten sich unter anderem gegen die Einstellung Ivan Geschevs als neuen Generalstaatsanwalt, dem vorgeworfen wird, zugunsten von Boyko Borisow und von Oligarchen zu handeln. Die Forderungen der Demonstranten wurden nicht berücksichtigt und so sitzt Geschev heute immer noch im Amt. Viele Hoffnungen richten sich daher auf das Harvard-Duo und die anderen kleineren Parteien, die die Demonstranten im vergangenen Jahr offen unterstützt haben. Sie alle versprechen nun einen Neuanfang. Doch auch Boyko Borisow ist 2009 angetreten, die alte Ordnung umzukrempeln und die Korruption zu besiegen. Die Ansage in der Metro nennt die nächste Haltestelle, die Europäische Union. Das Land feiert kommendes Jahr 15 Jahre EU-Mitgliedschaft. Ob die Wahlen mit den neuen Kräften tatsächlich einen Wandel bewirken können, bleibt offen. Erstmal gilt es in diesem Jahr, überhaupt eine Regierung zu bilden und Corona in den Griff zu bekommen.
Meint die Autorin Rainer Breuer, die 1983 in Bulgarien geboren wurde, aber schon seit langem in Deutschland lebt. Im Beitrag wurde es kurz erwähnt. Am 14. November wird in Bulgarien nicht nur das Parlament gewählt, sondern auch der Präsident. Der jetzige Präsident Rumen Radev, der als Favorit gilt, hat selbst einmal gesagt, Doppelwahlen widersprechen dem Geist der Verfassung. Clemens Ferrengotte ist unser Korrespondent in Wien und auch zuständig für Bulgarien. Er ist uns zugeschaltet. Hallo nach Wien.
Grüß Sie, hallo.
Herr Ferrengotte, wer ist Rumen Radev und wie steht er zu dem, was in Bulgarien seit April dieses Jahres geschieht? Er hat ja, um ihn etwas einzuordnen, das Parlament, das bei der zweiten Wahl im Juli zustande kam, im September aufgelöst, weil es keine Regierung hat bilden können. Er ist also ein ungeduldiger Mann. Was noch?
Er ist ein ungeduldiger Mann und vor allen Dingen teilt er die Ungeduld mit sehr, sehr vielen seiner Landsleute. Rumen Radev ist eigentlich gebürtiger Militär, Luftwaffenchef ehemaliger, flog also in MiG-29 Kampfflugzeugen und wurde 2016 von den damals noch als starke Oppositionspartei, den Sozialdemokraten, Sozialisten, nominiert, als Präsidentschaftskandidat wurde gewählt in Stichwahlen. Und hat sich seitdem, das darf man nicht vergessen, das politische, innenpolitische Lager in Bulgarien ist sehr, sehr angespannt und zumal gespalten, und hat sich seitdem eigentlich als ein Gegenpol zur bis zum Frühjahr dieses Jahres regierenden konservativ-nationalen GERB-Partei des damaligen Ministerpräsidenten Boyko Borisow erwiesen. Und das ist etwas, was tatsächlich für ihn maßgeblich ist. Er war derjenige, der also sich dann auch zu einem bestimmten Zeitpunkt, als es die großen Demonstrationen im Sommer 2020 gab, gegen die Korruptionsvorwürfe in der Regierung, gegen den Generalstaatsanwalt, sich auf die Seite der Demonstranten gestellt hatte, auch politisch. Und in dieser Situation befindet er sich gegenwärtig.
Herr Ferrengotte, wenn also auch er zur Wahl steht, wird das die Leute mehr motivieren, mehr ansprechen, wählen zu gehen? Wie schätzen Sie das ein?
Ich denke schon, dass die Wahlbeteiligung höher sein wird bei den Wahlen jetzt am kommenden Sonntag als bei den bisherigen in diesem Jahr. Wir hatten ja Wahlen Anfang April, am 4. April, dann hatten wir am 11. Juli welche. Und der Hauptgrund, weswegen das jedes Mal nicht funktioniert hat und weswegen Rumen Radev, Sie hatten es zunächst auch zitiert, sagte, ich wünsche mir eigentlich nicht, dass an einem Tag zwei Wahlen stattfinden, Präsidentschafts- und Parlamentswahlen, das hat er sich sicherlich nicht gewünscht. Der Hauptgrund war der, dass keine andere Partei ins Parlament jeweils gewählt worden ist mit der abgewählten, kann man nicht anders sagen, GERB-Partei von Ex-Ministerpräsident Boyko Borisow koalieren wollte. Und dieses Unvermögen, miteinander koalieren zu können, dies wird jetzt auf die Probe buchstäblich gestellt am Sonntag bei den Parlamentswahlen. Rumen Radev selber kann relativ entspannt diesem Wahlsonntag entgegensehen. Die letzten Umfragen jetzt von diesem Sonntag vom Gallup-Institut veröffentlicht in Sofia sehen ihn bei 47%. Er hat ja dann noch einen GERB-Kandidaten, einen relativ angesehenen Akademiker, der allerdings keinen politischen Hintergrund hatte und von der konservativ-nationalen GERB-Partei von Boyko Borissow vorgeschlagen worden ist. Da kommt es 25. Er kann damit rechnen, Rumen Radev kann damit rechnen, dass er bei den Stichwahlen, das wird ja, wenn man keine absolute Mehrheit hat von 50%, gibt es in 2 Wochen nochmal die Stichwahl bei den Präsidentschaftswahlen, dass er dann wiedergewählt werden wird.
Wie ist es denn, Herr Ferencotte, was macht Sie denn jetzt oder macht Sie etwas sicherer, dass sozusagen bei den dritten Parlamentswahlen innerhalb eines Jahres es tatsächlich doch ein positives Ergebnis geben wird? Also wird es dann Parteien geben, die zusammen koalieren können ohne Borissow?
Ich denke, dass der Druck jetzt sehr, sehr groß ist. Wir haben eine Situation, die viele Bulgarinnen und Bulgaren als katastrophal bezeichnen. Wir haben Corona mit den katastrophalen Zahlen. Wir haben die EU-Gelder, die nicht verteilt werden können, weil es keine amtierende Regierung gibt. Wir haben sehr, sehr viele Probleme im Land. Und mittlerweile ist der Druck so groß, dass es einige Hoffnung gibt, dass es nach den Wahlen möglich sein wird, dass es zu einer Vier-Parteien-Koalition kommen könnte von Parteien, die sich bislang eigentlich eher, ich will nicht sagen Spinnefeind, aber doch relative Vorbehalte gegeneinander haben. Das heißt, unterm Strich, wenn sich 4 zusammenstellen könnten, dieses Mal nach einem Wahlsonntag, dann wäre das tatsächlich ein großes Signal. Falls nicht, ja, ich glaube, dann ist es wirklich sehr, sehr schwierig. Der Rumen Radev, der dann in Stichwahlen vielleicht dann, wie wir prognostiziert haben, dann wiedergewählt werden dürfte, müsste dann erneut eine Interimsregierung bestellen, weil nach Ablauf einer bestimmten Frist und falls es nicht zu einer Regierungsbildung kommt, es wieder das Land dasteht ohne eine amtierende Regierungskoalition.
Wir warten ab und schauen, was Sonntag ist. Soweit unser Korrespondent Clemens Ferencotte über die Ausgangslage in Bulgarien vor der Präsidentschaftswahl und der dritten Parlamentswahl innerhalb eines Jahres in Bulgarien. Danke für Ihre Einschätzung, Herr Ferencotte.
Gerne.
Morgen im Podcast der Weltzeit geht es um Sudan und die Situation dort nach dem Militärputsch. Wenn Sie noch eine Idee für unsere Wunschweltzeit zu Weihnachten haben, mailen Sie uns an weltzeit@deutschlandradio.de. Das ist traditionell die letzte Folge vor Weihnachten und die können Sie bestimmen mit Ihren Ideen. Ich bin Margarete Wohlan. Machen Sie's gut.